Heute bin ich gleich gezwungen zu improvisieren. Ich hoffe, die Tonqualität wird gut sein. Mein Aufnahmegerät hat leider, ich hoffe nicht, seinen Geist aufgegeben, aber auf jeden Fall heute in der Früh mir gezeigt, dass er nicht bereit ist, mit mir aufzuwachen. Deswegen eine kleine Improvisation. Also wenn die Tonqualität heute etwas ungewohnter ist oder vielleicht nicht so gut, ersuche ich gleich um Verständnis. Aber ich höre dann kurz nachher rein und wenn es nicht ist, nehme ich es nochmal auf. Es scheint, dass der Kapitalmarkt aus der Simulation, also aus diesem Simulieren, dass es ja, wirtschaftlich nicht so gut geht, in eine Wette hinübergeht. Der Kapitalmarkt könnte, dürfte gegen die Notenbank wetten. Es gibt zwar diese Aussage, never fight the Fed, weil da natürlich die Notenbank immer stärker ist, aber es ist so ein bisschen das Gefühl da, dass die Marktteilnehmer darauf warten, dass die Notenbanker das Handtuch werfen, im Zusammenhang mit der sehr straffen Geldpolitik.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und das kann noch eine Zeit dauern und könnte sogar nach hinten losgehen, weil die Notenbanker bis jetzt klar signalisieren, was sie wollen und was sie nicht haben wollen. Immer wenn die Nachrichtenlage sich so entwickelt, dass die Inflation anscheinend nicht so stark steigen würde, dann feiert speziell im Tech-Bereich der Kapitalmarkt diese Entwicklung, weil natürlich die Technologie, speziell die verschuldeten und auf Zukunft aufgebaute Technologieunternehmen, dann massiv betroffen sind, wenn die Zinsen stark nach oben gehen. Aber das kann noch eine Zeit dauern. Wir werden jetzt Donnerstag und Freitag sehr interessante Zahlen bekommen und es wird interessant sein zu beobachten, wie reagiert der Markt auf diese Zahlen, die dann rauskommen. Wir haben schon darüber einige Male gesprochen, dass ja nicht die Nachrichten entscheidend sind, sondern was dann aus diesen Nachrichten der Kapitalmarkt macht. Wenn wir tiefer hineinschauen, warum diese Bärmarkt-Rally-Situation sich heraus etabliert hat, jetzt gerade in den letzten Tagen, Mai-Tagen, dann sind da zwei Faktoren entscheidend. Erstens die große sogenannte Reallokation. Große Vermögensverwalter, Pensionskassen, Staatsfonds, die mit diesem klassischen Markowitz-Modell arbeiten und hier die 40-60-Verteilung als Basis haben zwischen Anleihen und Aktien, die müssen immer wieder zu Stichtagen, Monatsende, Quartalsende ihre Portfolios reallokieren. Das heißt, wenn eine Assetklasse, entweder Aktien oder Anleihen, stärker gelaufen ist, dann müssen sie das anteilig reduzieren, damit sie in der Nähe dieser 40-60-Verteilung bleiben. Wenn dann, so wie im Mai, eine extreme Gegenbewegung passiert, sprich die Aktien nachgegeben haben, die Anleihen sich erholt haben von den Tiefs, die wir davor gesehen haben, dann verschiebt sich das plötzlich aus 40-60 sogar auf eine Relation von 60-40, also umgekehrt, oder sogar 70-30 und die müssen dann wieder reallokieren. Das heißt, es ist Kapital aus den Anleihen rausgeflossen und in Aktien hinein. Und das Zweite, was wir gestern kurz besprochen haben, dass die Short-Eindeckungen so hoch waren wie schon lange nicht mehr. Eine Auswertung von Bank of America zeigt hier auch wieder, dass so hohe Short-Eindeckungen im Februar heuer stattgefunden haben. Auch damals war eine sehr starke Gegenbewegung im Markt, weil es überverkauft war. Und da müssen wir schon sehr weit zurückgehen auf Februar 2021 und davor auf April 2020. Das war die erste Schockphase der Pandemie. Das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt Risikokapital zurückgekehrt, sondern es sind bestimmte Kapitalbewegungen, die dazu führen, dass der Markt sich so bewegt, wie er sich jetzt derzeit bewegt. Und ich habe gestern mit einem Vermögensverwalter mich unterhalten und habe auch dann gesagt, ich werde ihn zitieren in meinem Podcast, weil wir so im Gespräch auf eine Frage natürlich gekommen sind, dass immer wieder auch er von Anlegern die Frage kriegt, wann, ab welchem Niveau würde er die Reißleine ziehen und wie weit gehen Kurse nach unten und wann würde er komplett alles verkaufen. Und er sagt, das war gut die Aussage, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es mit. Er sagt, wenn jemand als Anleger sich immer noch mit dieser Frage beschäftigt, bei welchem Niveau würde ich die Reißleine ziehen, dann kann er keine, will er gar keine Antwort geben, weil dieser Anleger kauft ausschließlich Kurse, Kursbewegungen. Und den interessiert es überhaupt nicht, ob die Substanz dahinter passt oder nicht. Wenn er als Vermögensverwalter seine Portfoliozusammenstellung hat, dann beschäftigt er sich mit dieser Frage nicht, wann würde ich bei bestimmten Positionen die Reißleine ziehen. Weil bei jenen Positionen, wo er irgendwann die Reißleine ziehen würde, dann wäre es besser, er steigt gleich aus. Weil die passen dann nicht. Dann hat er nicht eine Substanz gekauft, dann hätte er selber nur Kurse gekauft. Und wenn er bestimmte Positionen hat und warum auch immer, gibt es Stimmungslage im Kapitalmarkt, dass er mit Discount, mit Preisabschlägen als Geschenk diese Positionen zusätzlich einkaufen kann, dann macht das natürlich. Deswegen hält er immer Cash-Position, Pulver trocken, damit er nachinvestieren kann. Und wenn es bestimmte Positionen gibt, die er schon ausreichend im Portfolio hat, so wie er sich das vorstellt, und die Geschenke sind groß, dann kauft er trotzdem nicht. Und das führt dann dorthin zurück, was wir schon einige Male hier besprochen haben, dass als Anleger es wenig Sinn macht, auf irgendwelche Entwicklungen und Prognosen und Ratschläge zu wetten, als eher zu schauen, was macht der Kapitalmarkt aus der aktuellen Mengenlage und wie beurteile ich das, wie passt das Bild in mein Portfolio. Und das ist natürlich eine komplett neue Ebene auch für die Anleger, als in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo man aus dieser Verantwortung sich zurückziehen konnte und einfach nur Zinsen sich eingekauft hat. Und damit hat man sich einreden können, man ist safe oder man ist in Sicherheit. Heute verändern sich viel zu viele Parameter rundherum und die zu verstehen, ist viel wichtiger, als jetzt irgendwelchen sicheren Tipps zu folgen. Die Abhängigkeit zum Beispiel, wenn wir jetzt die Energiethematik auch hernehmen, das wird weiterhin uns begleiten. Auch die hohen Preise werden uns begleiten und in Wahrheit brauchen wir diese hohen Preise. Es ist nur schwer, sich das einzugestehen, weil die Energietransformation nur bei höheren Ölpreisen funktioniert. Alle, die sich damit schon beschäftigt haben, haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemerkt, dass immer wenn die Ölpreise höher waren und damit die Vergleichsberechnungen für alternative Energieformen, die ja angestellt werden, interessanter waren, dann sind Alternativen aufgekommen, in den Vordergrund gerückt, da waren Investoren da. Und sobald der Ölpreis abgerauscht ist nach unten, waren die Alternativen plötzlich wieder weg vom Fenster, weil die Rentabilitätsberechnungen verglichen mit dem aktuellen Ölpreis das Ganze in der Rentabilitätsfrage zu lang gemacht haben. Das heißt, wir brauchen für diese Energiewende natürlich die höheren Ölpreise und deswegen hören wir jetzt in nächster Zeit auch immer öfters, dass Subventionen an der Tankstelle, Ölpreissenkungen oder sonstige Themen uns in Wahrheit nicht helfen. Das ist eine politische Maßnahme, die gespielt wird populistisch, ich habe nichts dagegen, Härtefälle dementsprechend abzufedern, aber wir brauchen nicht pauschal dort Subventionen, wo es nicht um die Existenz geht. Preise haben ja auch eine Regulierungsfunktion, weil wenn die Preise hoch sind, dann verändern die Menschen ihr Verhalten und dann konsumieren halt weniger. Und das ist etwas, was die Notenbanker in Wahrheit wollen. Wir kommen da später nochmal darauf zurück. Gestern ist eine Spekulation ja rausgesickert und es ist tatsächlich eine Spekulation, aber man sieht daraus, und deswegen baue ich das heute hier noch ein, dass nichts endgültig fix ist, sondern permanent an allen Entwicklungen weiter gearbeitet wird und irgendwas Neues wieder daherkommt. Weil die OPEC denkt laut darüber nach, dass Russland zum Beispiel aus dem OPEC Plus ausgeschlossen wird. Und wenn das gemacht werden würde, dann wäre die OPEC in bestimmten Bereichen wieder stärker und handlungsfähiger. Warum? Weil Russland sehr viel blockiert hat. Es war nicht im Interesse Russlands, die Fördermengen zu erhöhen, weil dann würden die Preise nach unten gehen. Jetzt aktuell sind die Mengen unverändert, aber die Preise sind aufgrund der Diskussionen nach oben gegangen. Davon profitiert Putin. Putin hat auch die Einigungsmöglichkeit mit dem Iran und bei den Sanktionen blockiert. Und die OPEC-Teilnehmer könnten hier dementsprechende Schritte setzen. Es gibt ja einige internationale Institutionen, die in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden und die jetzt, wenn sie keine Schritte setzen und Russland nicht ausschließen, dann natürlich von Russland blockiert werden. Und das könnte, wie gesagt, auf der OPEC-Seite hier ein Schritt sein. Und das hat gestern schon diese Diskussion oder diese Spekulation dazu geführt, dass der Ölpreis hier auch ein wenig nachgegeben hat, weil dann könnte die Ölmenge deutlich erhöht werden. Es ist ja pervers, weil einerseits die Ölförderer zwar natürlich daran interessiert sind, dass der Preis hoch ist, aber je höher, je länger der Ölpreis hoch ist, umso attraktiver und interessanter werden alternative Energieformen, was ja ihre Möglichkeit mit Öl zu verdienen verkürzt. Gehen die Ölpreise zurück, dann verdienen sie kurzfristig nicht so viel, aber längerfristig wahrscheinlich länger, weil dann die Alternativen sich nicht so leicht finanzieren lassen. Also es ist leider so ein Spiel und die Sanktion ist absolut notwendig. Ethisch kann man das unterstützen. Aber natürlich, wenn man anschaut, welche Partisanen es da gibt, die da diese Sanktion jetzt auch noch torpedieren und aus Eigeninteresse versuchen, Themen durchzudrücken, schwächen natürlich die Stärke der Europäischen Union. Auch diese Garantien, die sie haben wollen, dann muss ich damit kommentieren, dass ich sage, einer, der sich immer schräg benimmt, der braucht Garantien. Jemand, der in der Gemeinschaft solidarisch ist, der braucht keine Garantien, weil er die Solidarität, die er gibt, genauso wieder spürt. Aber einer, der permanent gegen alle ist, naja, der muss dann auf Garantien pochen, weil irgendwann würde die Retourkutsche natürlich von den anderen zurückkommen. Aber wie man hineinruft, so kommt es halt zurück. Die Europäische Union ist damit und die EZB natürlich in einer schwierigen Situation, weil einerseits die Energiepreise nach oben gehen und das zeigt, wie abhängig Europa von Russland ist. In jedem börsennotierten Unternehmen würden schon die Köpfe rollen, wenn die Führungsebene eine so brutale Abhängigkeit aufbaut und jahrelang zulässt, wie wir es jetzt in der Union sehen, bei der Energieversorgung und in einzelnen Ländern, aber leider passiert es bei diesen Ländern und in der Politik noch nicht. Wenn Energie nach oben geht, geht natürlich die Inflation hoch. Der Euro ist zusätzlich auch noch schwächer. Je schwächer der Euro, umso höher ist zusätzlich die Inflation. Und parallel dazu sollten wir auch noch Zinshebungen sehen. In einem Punkt hat aber Europa trotzdem Vorteile im Vergleich zu Amerika. Wenn wir unser Green Deal und das sogenannte PEPP-Programm uns anschauen, was ja sehr, sehr stark auf die Energiewende aufgebaut ist, dann sind die Chancen, dass sich, wenn das alles schon Geld kostet, dass dieses Geld dann eher in die Energiewende geht, ist deutlich höher als in Amerika, weil der Joe Biden hat jetzt wieder begonnen, über sein BBBP-Programm zu diskutieren, dieses Build Back Better Plan. Das hat sich auch zu lange dahingezogen, zu lange verzögert. Es schaut im Moment nicht so aus, als würden die Republikaner diesem Gesetzesentwurf zustimmen. Natürlich bräuchte Amerika auch in der Infrastruktur eine Erneuerung, aber die Situation ist schwer. Wahlen stehen an, die Inflation ist hoch, die Inflation auf der Lohnseite ist sehr, sehr hoch. Es gibt etwa 11 Millionen Jobs, die nicht besetzt werden können, weil auf der anderen Seite nur 6 Millionen Arbeitslose da sind. Und parallel dazu will die Notenbank, die Fed, eigentlich eine Abkühlung sehen. Und jetzt am Freitag werden wir mit den Zahlen, die aufgrund der neuen Arbeitsmarktdaten rauskommen werden, werden wir sehen, wie der Markt darauf reagiert. Es wird erwartet, dass weniger neue Jobs geschaffen wurden. Und viele Unternehmen stehen auf der Bremse bzw. beginnen auch schon, Jobs abzubauen. Das könnte vom Markt so gewertet werden, dass der Kapitalmarkt sagt, juhe, das zeigt, dass die Wirtschaft abkühlt, die Inflation wird nicht so angeheizt, speziell auf der Seite der Lohninflation. Und wir haben darüber schon gesprochen, dass in Amerika die Inflation zuerst bei den Löhnen ankommt und dann erst weitergeht. Bei uns in Europa haben wir keine Lohninflation und dann gehen die Preise hoch, sondern zuerst die Preise hoch und dann kommt es vielleicht später zu einer Lohninflation. Der Markt könnte das aber auch so interpretieren, dass wenn weniger Jobs da sind, dass das nicht nur ein gutes Zeichen ist, dass die Notenbanker keine Schritte mehr setzen oder nicht radikaler werden, sondern dass die Wirtschaft zu stark abkühlt und deswegen dann das eher negativ eingepreist wird. Alle, die sich freuen, dass möglicherweise keine Rezession kommt, weil die Zahlen weiterhin sehr gut sind, die dürfen natürlich eines nicht vergessen, wenn keine Rezession und das heißt, die Wirtschaft ist stark genug, dann würde das dem Kapitalmarkt natürlich gefallen, weil dann die Aktienkurse deutlich sich erholen, weil im Moment sehr viel Negatives eingepreist ist. Die amerikanische Notenbank will aber genau das nicht, weil das würde weiterhin zu einer immer stärkeren Inflation führen. Und gestern ist eine Rede von der Janet Yellen auch durchgesickert, wo sie im Grunde zusammengefasst sagt, naja, bei der Inflationsfrage habe sie sich auch verschätzt und geirrt und die Inflation wird deutlich stärker als bis jetzt angenommen und die wird auch länger bleiben. Wir sehen also, wenn wir das hier so diskutieren, dann ist die aktuelle Mengenlage nicht so, dass man jetzt hergehen kann und sagen kann, super, es gibt eine Richtung, darauf darf man wetten, sondern es gibt zu viele Themen, die derzeit im Umbruch sind und diese Themen führen dazu, dass der Kapitalmarkt sich neu einpreisen muss, neu finden muss. Von selber tut der Markt natürlich nichts. Der Kapitalmarkt nutzt natürlich alle Möglichkeiten aus, um irgendwie Vorteile für sich rauszuholen, auch wenn das Nachteile in sich birgt, langfristig. Aber eine Geschichte oder mehrere Geschichten müssen eingepreist werden. Die sogenannte China-Dividende ist vorbei. Wir haben über Jahrzehnte von der billigen Produktionsstätte China massiv profitiert und die Unternehmen und die Konsumenten haben damit natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Es scheint vorbei zu sein. Die Globalisierungsdividende ist vorbei. Die Vorteile der Globalisierung über mehrere Jahrzehnte haben ein Ende gefunden und wir haben jetzt eine deutliche Deglobalisierung, was dazu führt, dass alles teurer wird. Damit sind wir wieder bei der Inflation. Und die Vorteile der letzten Jahrzehnte aus der Globalisierung sehen wir vorläufig nicht. Ist es zu Ende mit der Globalisierung? Ja, das sehen wir derzeit noch nicht. Es spricht vieles dafür, dass es eine weitere Globalisierungswelle geben wird. Mit wem an der Spitze, das ist noch nicht ganz klar. Die Friedensdividende ist weg. Wir haben seit 1950 auch in Europa eine Friedenssituation gehabt und davon haben wir wirtschaftlich natürlich massiv profitiert. Es ist nur im Moment absehbar, dass diese Friedensdividende ja, vorbei ist und nicht kommen wird und da muss man sich auf neue Rahmen einstellen. Auch die Zinsdividende ist vorbei. Über 40 Jahre sind die Zinsen gesunken, haben dazu geführt, dass gerade im Anleihensektor zusätzliche Kursgewinne da waren. Das war eine hundertprozentig abgesicherte Sicherheitsreserve, ja, die aufgezehrt wurde und so in dieser Form nicht mehr existiert. Und darauf bauen sich in Wahrheit auch die Fragen auf, die immer wieder kommen. Und ich habe hier einige Fragen, die lese ich kurz nur vor, weil ich in den kommenden Tagen in dem Podcast darauf eingehen werde. Eine Frage, die sehr, sehr gut ist, ist gekommen, dass zum Beispiel bei Warren Buffett auf die Idee von Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben einige Finanzmarktteilnehmer, Unternehmen Produkte kreiert und wenn man da näher hinschaut, sieht man, dass Warren Buffett als Marketing-Ausgehängeschild da ist, aber wie weit die Produkte tatsächlich dann hier eingebaut sind, die Aktien von Berkshire Hathaway in diese Produkte, ist eine andere Geschichte. Aber das ist ja mal so im Vordergrund und die Anleger sagen, naja, was ist, wenn irgendwann Warren Buffett nicht mehr ist? Wird es dann bei diesen Unternehmen, bei Berkshire, einen massiven Kurssturz geben? Und das ist eine Extra-Geschichte, die ich behandeln will, weil das ist eine für eine Podcast-Folge gut, die Frage. Die zweite Frage, die auch sehr gut ist, ist, wenn jemand bis jetzt überwiegend in Anleihen oder anleihenlastige Produkte angelegt hat, was kann man diesem Kunden raten, speziell als Berater, was soll ich raten? Und auch das wird eine extra Folge sein. Kurz zusammengefasst glaube ich, dass die Kunden heute nicht auf Berater angewiesen sind und auf Verkäufer, die ihnen die super sicheren Produkte umhängen, sondern auf Diskussionspartner angewiesen sind, die auf Augenhöhe die Zusammenhänge beleuchten, damit zuerst mal der Kunde versteht, was sich denn alles ändert, was denn passiert, um dann darauf aufgebaut die richtigen Schritte zu setzen und die richtigen Produkte auszuwählen. Eine andere Frage ist, was ist mit China, wann gibt es dort wieder wirtschaftliche Erholung, wann wird sich das steigern? Und auch das ist eine Frage, die ich eine extra Folge einbaue, nicht nur die Vorteile von China und die Perspektiven, sondern auch die massiven Nachteile, die da sind, um beide anzuschauen, um sich die Frage zu stellen, will ich das in meinem Portfolio haben? Dann eine Frage, die eher die Jüngeren betrifft, mit den ganzen Erkenntnissen, die wir heute haben, was sollten Anleger, wenn sie jetzt für die nächsten 15, 20, 25 Jahre Kapital bilden wollen, für die Kinder, für die nächste Generation, welche Schritte sollten sie setzen? Auch das ist für eine extra Folge gut. Und da muss man dazu sagen, es ist immer die Frage, wer trifft die Entscheidungen? Sind es die Älteren, die für die nächste Generation was machen möchten? Dann sind hier die Grundvoraussetzungen anders, als wenn die Jüngeren für sich selber ohne Vergangenheitserfahrung etwas machen wollen. Und dann ist eine extra Geschichte noch gekommen mit der Transparenz. Wie sollte man mit dieser ganzen Transparenz umgehen, die wir jetzt derzeit vom Kapitalmarkt bekommen? Viele Kunden sind damit überfordert, stellen auch die Frage, gibt es nicht die Möglichkeit, dass mir irgendjemand diese Entscheidungen abnimmt und mir sagt, was ich tun soll und fertig. Auch das ist eine extra Podcast-Folge. Also man merkt, super Fragen, die kommen. Ich bin weiterhin offen für diese Fragen. Aber die will ich nicht schnell in einzelnen Sätzen abhandeln, sondern extra Podcast dafür, Podcast-Folgen aufbauen. Und daneben schauen wir natürlich immer auch an, was aktuell an den Märkten passiert und wie weit in diese allgemeine Fragestellung auch die aktuelle Situation eingebaut werden kann und wie weit das hineinwirkt. Damit auch heute einen schönen Tag wieder. Ich hoffe, dass die Klangqualität gut war. Ich schaue mir das jetzt gleich an und werde es, wenn es halbwegs passt, so lassen und hochspielen. Ja, und morgen in der Früh hören wir uns wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Schönen Tag.
Das war aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.